Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend! Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Wer erinnert sich noch an diesen Werbespot? Großartig, ein Klassiker. Und die Werbung spielt so mit diesem typischen Spießer-Klischee. Irgendwie, das, was wir da gesehen haben, das alles gehört irgendwie so zum gutbürgerlichen Werdegang. Mein Haus, mein Auto, eventuell mein Boot, mein Beruf, mein Ehepartner, meine Kinder, mein Hobby, meine Reisentrophäensammlung, mein Hochdruckreiniger von Kärcher. Hört sich doch alles wunderbar an, oder? Also ich möchte heute gestehen, ich bin ein überzeugter Spießer. Und ich meine damit nicht, dass ich irgendwie rückschrittlich oder engstirnig bin oder sein möchte. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Was ich meine ist, ich mag irgendwie geordnete Verhältnisse. Ich schaue gerne voraus, ich sorge vor. Ich habe die Dinge gerne im Griff, so gut es eben geht. Okay, also mein Testament habe ich noch nicht geschrieben. Die Patientenverfügung ist auch noch nicht verfasst. Aber das kommt dann als nächstes. Kultiviert, zivilisiert, das finde ich super. Natürlich sollte man nicht übertreiben. Aber ich finde Disziplin, positive Tugenden, das ist wichtig. Und ich selbst kann nur von mir sagen, ich bemühe mich, rechtschaffen und anständig zu leben, ein guter Bürger sein. Natürlich kann man sagen, ich breche gerne auch mal aus, gerne mache ich mal etwas Verrücktes. Ich habe dafür so in meinem Kopf die sogenannte Löffelliste, also die Liste von Dingen, die ich alle mal machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe irgendwann. Zum Beispiel würde ich gerne mal Fallschirm springen. Ich weiß nicht, hat mal jemand das gemacht? Ist jemand mal Fallschirm gesprungen? Tatsächlich. Wow, okay. Mit 18, ja. Ja? Oder ich würde gerne mal Bungee-Jumping machen. Vielleicht irgendwann mal, wenn das Geld reicht, eine kleine Weltreise, fremde Länder erkunden, fremde Kulturen kennenlernen. Das wäre doch super. Zwischendurch mal etwas Verrücktes, aber ansonsten liebe ich eigentlich so die geregelten Bahnen. Hört sich langweilig an, oder? Also ich fühle mich darin ganz pudelwohl, muss ich sagen. Mir geht es gut damit. In diesem Spießer-Klischee fühle ich mich sehr wohl. Meine Frau und ich, wir erziehen unsere Kinder streng, aber liebevoll. Sie sollen ihre Grenzen kennen. Sie sollen lernen, mit anderen Menschen höflich und respektvoll umzugehen. Natürlich sollen unsere Kinder auch bestmöglich gefördert werden. Irgendwann sollen sie ja dann auch auf eigenen Beinen stehen können. Dann geht's auch für sie los. Ihr Auto, ihr Haus, ihr Beruf und so weiter. Und ihr merkt schon, ich habe so ganz konkrete Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Irgendwie spießig halt, in geordneten Verhältnissen. Die Zukunft wird es zeigen, ob sich die Vorstellungen erfüllen oder nicht. Aber dennoch bin ich erstmal ein überzeugter Spießer. Dazu stehe ich. Das gibt mir Sicherheit. In dieser Schublade fühle ich mich wohl. Mein Ordner voller Kontoauszüge, meine Autopolitur, mein Vorgarten mit Gartenzwerg. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder? Bist du ein überzeugter Spießer? Und ich kann verstehen, wenn sich der ein oder andere dagegen wehrt, weil dieses Spießersein, das hat irgendwie aus der Tradition her, aus der Geschichte heraus, einen negativen Beigeschmack. Irgendwie verstaubt und langweilig klingt das alles. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, irgendwann, mit Ende 20, Anfang 30, hat man sich im Biedermann-Leben eingerichtet. So ist das doch. Wie ist es bei dir? Mein Rasenmähertraktor, mein Lieblingscafé um die Ecke, mein Bausparvertrag. Alles tolle Sachen. ein ganz typischer Werdegang. Und eigentlich leben wir doch alle so nach diesem Grundprinzip. Mit harter Arbeit, mit viel Fleiß schaffe ich mir einen kleinen, bescheidenen Wohlstand. Dann lege ich mir noch etwas für die schlechten Zeiten in der Zukunft zurück. Und dann genieße ich mein Leben im Hier und Jetzt. Mit meiner Familie, meinen Kindern, mit Freunden. So läuft das doch. Und es ist doch auch in Ordnung. Es ist doch ein ganz legitimes, ein ganz menschliches Anliegen. Natürlich, erst die Arbeit, dann aber auch das Vergnügen. Erst sehe ich aus mit viel Fleiß, mit harter Arbeit. Und wir haben das eben wunderbar gesehen, Joachim, so ein bisschen den Werdegang des Flügens, des Aussehens. Da steckt Arbeit dahinter. Aber irgendwann möchte ich natürlich dann auch die Ernte einfahren und davon leben können, es genießen, es mir gut gehen lassen. Erst investiere ich in meine gute Ausbildung, dann möchte ich aber irgendwann auch beruflich Erfolg haben. Gut verdienen, einen Teil lege ich zurück für die Zukunft, für schlechte Zeiten und mit dem Rest gestalte ich mir im Hier und Jetzt ein nettes Leben. Ist doch schön, hört sich gut an. Wer will das nicht? Liebe Gemeinde, wir feiern heute Erntedank. Und vielleicht fragst du dich an diesem Punkt, was hat das Spießbürgertum eigentlich mit Erntedank zu tun? Nun, ich finde, es hat sehr viel damit zu tun. Und natürlich darf man das Erntedankfest nicht nur auf Spießer beschränken, ist klar. Letztlich betrifft Erntedank Gottes ganze Schöpfung. Und da gehören die Spießer nun mal eben dazu. Und ich habe mir in der Predigt ganz bewusst diese Zielgruppe ausgesucht. Warum? Erstens, weil ich mich selbst ganz gut damit identifizieren kann. Irgendwie steckt in mir ein Spießer und ich gehe mal davon aus, in uns allen steckt irgendwie ein Spießer. Und ich habe mir sagen lassen, selbst viele der 68er-Rebellen sind heute zahme Vorzeigespießer geworden. Also da hat auch eine Wandlung stattgefunden. Und zweitens, warum diese Zielgruppe? Weil uns die Bibel von einem Spießer berichtet, von dessen Schicksal wir sehr viel lernen können für unser eigenes Leben. Und wir wollen uns sein Leben ein wenig anschauen. Es ist eine Gestalt, die immer wieder in Erntedank-Gottesdiensten vorkommt. Meistens, muss man sagen, kommt sie dabei aber ziemlich schlecht weg. Man mäkelt gerne an ihr rum. Sie ist so das Paradebeispiel für eine verkehrte Erntedankshaltung, möchte ich mal sagen. Ein Antibeispiel für das, was wir heute feiern. Ihr seid sicherlich ganz gespannt, um wen geht es eigentlich heute. Es ist die Geschichte von einem Landwirt und Jesus erzählte diese Geschichte einmal seinen Jüngern und den Zuhörern als ein warnendes Beispiel. Und Gott sei Dank hat der Evangelist Lukas uns dieses Gleichnis festgehalten, aufbewahrt, niedergeschrieben. Es geht da also um einen wohlhabenden Kornbauern. Und offensichtlich, das lesen wir hier zwischen den Zeilen, offensichtlich versteht er sein Geschäft. Er hat ein gutes Händchen für die landwirtschaftliche Arbeit. Mittlerweile hat er sich damit ein ordentliches Vermögen angehäuft. Und er lebt auch nach diesem Grundprinzip, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Er arbeitet hart, er ist diszipliniert und er hat Erfolg damit. Das Unternehmen läuft super, der Bauer hat es richtig drauf, er agiert unternehmerisch sehr geschickt. Und ich entdecke in ihm auch einen gewissen Spießer. Er hat die Dinge gerne im Griff, er ist ein guter Haushalter, er schaut in die Zukunft, er schätzt ab, er überdenkt Eventualitäten, seine Kalkulationen sind vernünftig, bei ihm stimmt irgendwie diese Mischung aus dem Sicherheitsbedürfnis und der unternehmerischen Risikofreude. Der Einsatz von seinem Saatgut ist gut kalkuliert, und das Risiko von Ernteausfall ist mit eingerechnet. Also ein richtig bodenständiger, guter Bauer. Und er hat Erfolg damit. Sein Unternehmen läuft, es brummt. hört sich alles ziemlich spießig an. Mein Hof, meine Felder, meine rappelvollen Kornspeicher. Und ich bin kein Landwirt, aber ich kann mich mit diesem Bauer sehr gut identifizieren. Ich kann sein Anliegen gut verstehen. Auch ich bin jemand, der gerne arbeitet. Natürlich möchte ich in meiner Arbeit erfolgreich sein. Natürlich möchte ich von dem Verdienst, den ich dadurch bekomme, gut leben können. Und natürlich möchte ich mir das ein oder andere auch davon leisten können. Wer möchte das nicht? Das ist doch nicht verwerflich. Und der Bauer arbeitet hart. Dann soll er natürlich auch seinen Erfolg genießen dürfen. Und man muss sagen, für ihn läuft es gerade richtig gut. Besser kann es gar nicht laufen. Doch kann es. Der Bauer hat ein Luxusproblem. Und ich lese uns das Gleichnis, so wie Lukas es uns überliefert hat, aus Lukas 12, 16 bis 19. Und er, also Jesus, sagt ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Ihr Lieben, ich glaube, das ist der größte Wunsch eines jeden Landwirts. Eine so reiche Ernte, ein so großer Ertrag, dass die Lagerkapazitäten gar nicht mehr ausreichen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt genug Abnehmer. Das muss man natürlich auch dazu sagen, in Zeiten der Milchkrise, wo kaum Abnehmer da sind. Aber ansonsten freut sich jeder Landwirt über einen reichen Ertrag, und zwar so reich, dass es alle Lagerplätze und alle Speicherkapazitäten sprengt. Die mühevolle Arbeit hat sich für diesen Landwirt mehr als gelohnt. Er kann sich jetzt eigentlich zur Ruhe setzen, er muss nicht mehr arbeiten. Sein Vorrat wird noch sein ganzes Leben, seine ganze Zukunft reichen. Er hat ausgesorgt, hat nur dieses eine Problem: Wohin mit dem ganzen Zeug? Die Kornspeicher sind voll, da geht nichts mehr rein, ein Luxusproblem. Die Ernte ist noch nicht ganz eingefahren und er kommt jetzt schon an seine Grenzen. Und da stellt sich die Frage: Was macht ein guter Unternehmer? Was ist die natürliche Konsequenz? Wenn es gut läuft, dann expandiert er. So ist das in der freien Marktwirtschaft. Das ist der Lauf der Dinge. Wo Erfolg ist, da kann man sich vergrößern. Und so auch der Bauer. Er hat einen Riesenerfolg. Er überlegt hin und her und schließlich trifft er folgende Entscheidung: Ich reiße die alten Kornspeicher ab, dann baue ich mir neue, größere und vor allem modernere. Das ist sozusagen mein letzter Arbeitsakt. Und dann setze ich mich zur Ruhe, dann lasse ich es mir gut gehen, dann genieße ich mein Leben. Eigentlich ein ganz kluger Plan. So hätte ich es auch gemacht, wenn ich in seine Haut gesteckt hätte. Aber was meint Jesus dazu? Wie geht dieses Gleichnis weiter? Und wir lesen weiter und erleben eine ganz überraschende Wendung. Da heißt es: Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Ihr Lieben, was für ein Drama, nicht wahr? Der Landwirt feiert gerade seinen größten Erfolg. So viel Ertrag hat er in seiner ganzen Karriere nicht gehabt. Er hat ausgesorgt, er kann sich zur Ruhe setzen, das Leben genießen. Aber mit einem Schlag ist alles aus. Am nächsten Tag ist er tot. Was für ein Drama. Womit hat er das verdient? Und wieso, bitteschön, diese Frage darf man stellen, wieso, bitteschön, wird er hier in diesem Gleichnis als Narr bezeichnet? Als Dummkopf, könnte man auch sagen. Ihr Lieben, das ist nicht nett. Und natürlich könnte man sagen, und das ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, der Mann war sicherlich kein Sympathieträger, so als Spießer, als schwerreicher Landwirt. Und klar, als Chef hat er sich hier und da auch mal daneben benommen. Und nicht jeder seiner Mitarbeiter ist glücklich mit ihm. Auch davon kann ich ausgehen, dass es nicht immer alles reibungslos zwischenmenschlich gewesen ist. Und vielleicht hatte hier und da auch die eine oder andere den ein oder anderen unlauteren Weg eingeschlagen, hat unlautere Mittel verwendet, um sich hier und da so auch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Natürlich muss man sagen, korrekterweise, das ist nicht richtig, aber wir alle machen doch Fehler. Und dann sehe ich schon die Neider kommen, die Straße entlang, die sich schadenfroh die Hände reiben. Wo Erfolg ist, da ist Neid nicht weit. Und dann höre ich schon, das geschieht ihm recht, diesem Alten. Aber wieso? Wieso, bitteschön, was hat er angestellt, dass er es mit seinem Leben bezahlen muss? Man hört ganz oft, es ist Habgier. Und der Text selbst deutet es an, aber ich glaube, das ist etwas zu kurz gegriffen. Weil wenn wir uns das Gleichnis mal ganz genau anschauen, dann stellen wir fest, oder ich stelle fest, der Landwirt in dem Gleichnis kommt mir eigentlich gar nicht so gierig vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Gegenteil. Ja, eigentlich macht er auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck. Er ist doch zufrieden mit der Ernte. Und statt seinen Erfolg auszubauen, was er könnte, noch reicher werden, nein, er will sich zur Ruhe setzen. Eigentlich könnte man sogar sagen, der Kornbauer ist geradezu ein Vorbild für echte Dankbarkeit, oder? Es reicht ihm. Er hat genug. Er braucht nicht mehr. Er kann sich zur Ruhe setzen, das Leben genießen. Ihm einfach nur Habgier vorzuwerfen, ich glaube, damit tun wir ihm irgendwie auch Unrecht. Und mir tut der Landwirt irgendwie auch leid. Jedes Jahr aufs Neue wird er in Erntedankgottesdiensten durch den Dreck gezogen. Und wenn hier Landwirte sind oder Landfrauen, auch ihnen, auch euch tut's mir leid. Ich kann verstehen, wenn ihr euch über dieses Gleichnis ärgert. Jedes Jahr aufs Neue wird dieser Berufsstand in dieser Predigt oder in Erntedankspredigten auch diffamiert. Meistens von Leuten, die keine Ahnung haben, und damit meine ich mich selbst, das sage ich ganz selbstkritisch. Dabei muss man doch sagen, tut der Kornbauer doch nur das, was ein guter Landwirt tut. Säen und ernten, sich freuen, wenn die Ernte gut ausfällt, sich noch mehr freuen und tanzen, wenn die Ernte noch besser ausfällt und dann natürlich größere Lagerräume bauen, wenn die bisherigen zu klein geworden sind. Es ist doch völlig legitim, oder nicht? Das ist doch unternehmerisches Handeln. Warum also wird der Kornbauer hier als Narr dargestellt? Eigentlich ist er doch ziemlich klug. Was genau ist sein Problem? Und die Antwort finden wir im nächsten Vers. Da sagt Jesus, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und ihr Lieben, bitte nicht falsch verstehen, das Problem sind nicht die Schätze. Das Problem ist nicht der Besitz. Das Problem ist auch nicht der Erfolg. Diese Dinge sind erstmal völlig neutral, absolut legitim. Das Problem, das der Landwirt hat, ist seine Haltung. Er hat vergessen, wem er sein Leben und seinen Besitz zu verdanken hat. Das ist das Problem hier im Gleichnis. Und stattdessen kreist er die ganze Zeit nur um sich selbst. Und wir lesen das hier, das wird wunderbar beschrieben. 5-mal finden wir in dieser kurzen Geschichte das Wörtchen Ich. Und fünfmal kommt außerdem noch das Wörtchen mein dazu. Meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Vorräte, meine liebe Seele. Das Problem des Bauern ist diese Ich, mich, meiner, mir Haltung. Es geht ihm nur um sich, nur um mich, um mein, nur um mein und nochmal mein. Da ist kein Platz für andere. Und vor allem ist hier kein Platz für Gott. Er ist sich selbst der Nächste. Er allein entscheidet über sein Leben, über seinen Werdegang, über seine Zukunft. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, als ich es vorgelesen habe, der Mann führt Selbstgespräche. Ja, er redet mit sich selbst, ein Dialog in Form eines Monologs. Vers 19. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Der Bauer dreht sich hier nur um sich selbst. Und dabei hat er Gott aus seinem Leben komplett ausgeklammert. Er hat sozusagen sein spießbürgerliches Leben zu seinem Gott gemacht. Sein Besitz, sein Vorrat, seine Zukunftsvorsorge, das alles ist so das Zentrum seines Lebens. Und noch einmal möchte ich betonen, das Problem ist nicht Besitz, es ist auch nicht Erfolg. Im Gegenteil, in der Bibel lesen wir ganz oft, dass wir all diese Dinge dankbar aus Gottes Hand nehmen dürfen. Wir dürfen Gottes Segen genießen, wir dürfen ein gutes Leben führen. Und genau deshalb feiern wir heute auch Erntedank, um uns das bewusst zu machen, dass Gott uns reich gesegnet hat. Nein, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, wenn ich Gott aus dem Zentrum meines Lebens verdränge und stattdessen mein Auto, mein Haus, mein Beruf, meine Familie, mein Hobby oder sonst irgendetwas anderes zu meinem Hauptlebensinhalt mache. Und so richtig der Landwirt in dem Gleichnis auch gehandelt hat, und davon bin ich überzeugt, er ist ein guter Unternehmer, so falsch hat er leider gelebt, nämlich ganz ohne Gott, hat ihn ausgeklammert. Gott los sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit hat er letztlich aufs falsche Pferd gesetzt. Im Zentrum seines Lebens steht dieses wohlgeordnete, dieses gut laufende Spießerdasein. Daran hat er sein Herz gehängt. Das macht ihn aus in seinem Leben. Seine Felder, sein Korn, sein unternehmerisches Geschick. Aber von jetzt auf gleich erlebt er, wie dieses spießbürgerliche Leben wie eine Seifenblase zerplatzt. Ja, umsonst die ganze Arbeit, umsonst die ganze Anstrengung. Den Erfolg kann er gar nicht mehr genießen. Und genau das, liebe Gemeinde, macht ihn zum Narren. Das ist der Knackpunkt. Er hat auf falsche Sicherheiten gesetzt. Meine Zukunftsversorge, meine private Krankenversicherung, meine Aktien, all das kann von jetzt auf gleich hinfällig werden. Das Leben ist unsicher, das Leben ist flüchtig. Und schon Salomon wusste, alles ist nur ein Haschen nach Wind. Wer nur auf irdische Sicherheiten setzt, und das ist die Aussage dieses Gleichnisses, der betrügt sich selbst, der ist ein Narr. Denn schneller als man denkt, zerplatzt das schöne Leben, und dann kommt vielleicht Arbeitslosigkeit, dann kommt vielleicht mal die Krankheit, vielleicht geht die Familie in die Brüche und am Ende kommt auch der Tod. All das gehört zu unserer Realität, all das erleben wir. Und wer da aufs falsche Pferd setzt und dabei das Wesentlichste aus dem Blick verliert, so das Gleichnis, der ist ein Narr, der ist dumm. Es zählt letztlich nur eines, und zwar die Verbindung zu Gott. Und darauf kommt es an. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Erntedank, um uns genau diesen Gedanken neu bewusst zu machen. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was uns ausmacht, verdanken wir nicht uns selbst. Man könnte sagen, es gehört noch nicht mal uns. Es ist auch nicht unser Verdienst und es ist alles andere als selbstverständlich. Und das beste Beispiel dafür ist wieder auch die Landwirtschaft. Wir können tun und machen. Wir können uns auf den Kopf stellen, aber wir werden es nicht schaffen, aus eigener menschlicher Kraft diesen Apfel wachsen zu lassen. Da sind wir völlig von Gott abhängig und es ist noch keinem Wissenschaftler gelungen, einen Apfel herzustellen ohne die Kraft der Natur. Das funktioniert nicht. Wir sind völlig angewiesen auf Gott, auf seinen Segen. Das ist der Sinn von Erntedank, dass uns das neu bewusst wird. Wir können nichts aus uns heraus selbst produzieren. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, sind Gottes Segen, sind Gottes Geschenk an uns. Wir dürfen es dankbar aus seiner Hand nehmen, wir dürfen es genießen, wir dürfen es uns gut gehen lassen, aber, und das ist das große Aber, wir haben letztlich keinen Anspruch darauf. Und wir können es auch nicht einfordern, vor keinem Gerichtshof der Welt könnten wir das einfordern. Das Einzige, was wir tun können, ist Gott aus tiefstem Herzen Danke zu sagen für das, was er uns schenkt. Dein Auto, dein Haus, deine Familie, deine Karriere, alles von Gott geschenkt. Und natürlich würde der ein oder andere einwerfen, nee, wieso? Ich habe dafür gearbeitet, es ist mein Verdienst. Deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Erfolg, alles von Gott geschenkt. Dein Bauland, deine Gesundheit, die Atemluft, deine Zeit, alles von Gott geschenkt. Ihr Lieben, wir sind reich gesegnet, vor allem hier bei uns in Deutschland im Westen. Uns geht es gut. Und wie groß unser Segen ist, wird uns oft erst im Mangel bewusst, den wir erleben. Wer Hunger erlebt hat, der weiß jeden vollen Teller zu schätzen. Entschuldigung. Wer den Tod erlebt hat, der weiß jeden geliebten Menschen zu schätzen, der noch da ist. Wer Krankheit erlebt hat, weiß jeden Tag in Gesundheit zu schätzen. Und wer das geteilte Deutschland erlebt hat, weiß das Geeinte zu schätzen. Und wie schnell kann unser schönes Leben, das wir uns aufgebaut haben, zerplatzen und kaputt gehen. Wie eine Seifenblase ist es dann plötzlich dahin. Aber, und genau darum geht es in dem Gleichnis, liebe Gemeinde, darauf kommt es am Ende nicht an, auf unser schönes spießbürgerliches Leben. Am Ende kommt es darauf an, wen oder was wir im Zentrum haben. Und wer Gott im Zentrum hat, ja, der ist wirklich reich. Reich bei Gott, reich an Gott. Und wo Gott uns Erfolg, Wohlstand und ein gutes Leben schenkt, da dürfen wir es dankbar annehmen. Liebe Seele, freue dich daran, genieße es. Aber vergiss nicht, wer es dir geschenkt hat. Vergiss nicht, dem Geber zu danken. Und noch ein letztes: Teile es mit anderen, denen es nicht gut geht. Und dann, so prophezeit es uns die Bibel, dann wirst du wirklich reich sein, nämlich mit Schätzen, die du dir im Himmel sammelst. Und so wünsche ich uns allen heute am Erntedankfest, dass uns das nochmal neu bewusst wird, dass unser Leben, unser ganzes Sein nicht selbstverständlich ist, sondern dass es Gottes Geschenk an uns ist. Gott segne uns darin. Amen.